zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Glocken in Schwabing läuten und ich beginne mit der Sendung. Herzlich willkommen zum Akademiegespräch am Mittag über ein Thema, das sehr Gegensätzliches zusammenbringt. Brutale und monströse Verbrechen sexuellen Missbrauchs und das widerwärtige System ihrer Vertuschung treffen auf den konstruktiven Versuch, das geschehene Unrecht unvertuschbar in Erinnerung zu halten und dafür einen adäquaten künstlerischen Ausdruck zu finden. Allein dieser Anspruch ist im Grunde eine Mission Impossible. Und dennoch muss es sein. Denn Unrecht wieder gut zu machen, hat immer mehrere Facetten gleichzeitig. Aufarbeiten, was war, und die Wahrheit ans Licht bringen. Heilen, was noch zu heilen ist. Intervenieren, sobald sich neues Unrecht abzeichnet. Und vorbeugen, dass künftig hoffentlich in den allermeisten Fällen potenzielle Täter oder Opfer oder das jeweilige Umfeld die Gefahr rechtzeitig erkennen, um künftige Verbrechen zu vermeiden. Auf all diesen Feldern geschieht viel und doch zu spät und nie genug, um damit wirklich zufrieden sein zu können. Deshalb ist es umso wichtiger, auch das gesellschaftliche Klima zu verändern und das Bewusstsein zu bilden für die Gefahren und für die unbegreiflichen und unbegreiflich langfristigen Folgen, die diese Verletzungen an Leib und Seele meistens auslösen. Das heißt, das Verbrechen des Missbrauchs muss ins kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft eingeschrieben werden. Wir brauchen Erinnerungsorte, an denen dieses breiten Phänomens genauso intensiv und eindrücklich gedacht wird, wie anderen Katastrophen auch, die leider zu unserer kollektiven Identität gehören. Viele Bistümer haben sich bereits auf den Weg gemacht, solche Erinnerungsorte zu installieren. Mancherorts bestehen sie bereits. Anderswo wird für die Zukunft geplant. Im Erzbistum Paderborn sind ganz aktuell die Bauarbeiten im Gang. Die Ausschreibung ist gelaufen, die Entscheidung gefallen und die Eröffnung angekündigt für das Frühjahr. Dabei hat sowohl der Prozess als auch der Siegerentwurf überregional von sich reden gemacht. Und so freue ich mich, dass ich die wichtigsten Player in diesem Prozess heute in unserem Akademiegespräch begrüßen darf. Ich beginne mit dem Vertreter der Betroffenen, dem Vorsitzenden der Paderborner Betroffenenvertretung, die hier als unabhängiger Verein organisiert ist, mit Herrn Reinhold Harnisch. Herr Harnisch war zuletzt Geschäftsführer eines kommunalen Rechenzentrums und nach einer von ihm betriebenen Fusion auch Geschäftsführer des größeren neuen Zweckverbands OWL, also Ostwestfalen-Lippe IT. Seit 2019 ist er selbstständig mit einer Unternehmensberatung in Sachen IT, speziell IT und Cyber Security. Jedenfalls, soweit ihm sein Engagement für Betroffene noch Zeit dafür lässt. Lieber Herr Harnisch, ich danke Ihnen, dass Sie zugesagt haben, denn über Missbrauch zu reden, ohne eine Stimme der Betroffenen zu hören, ergibt keinen Sinn. Sie ermöglichen es also der Kirche insgesamt und auch uns hier heute, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, obwohl Sie das nicht müssten und obwohl es für Sie bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, diesem Thema in Ihrem Leben immer noch so viel Raum zu geben. Ich habe größten Respekt davor und danke Ihnen für dieses absolut nicht selbstverständliche Engagement.
Danke.
Zu genau dieser Ambivalenz hätte ich meine erste kleine Frage an Sie. Welches Gefühl überwiegt eigentlich, wenn Sie die Baustelle im Dom besuchen und die Umsetzung des Projekts begleiten? Fühlen Sie dann eher Erleichterung, dass nun Dinge zurechtgerückt und ins Lot und ins Licht kommen? Oder überwiegt doch nach wie vor eher der Schmerz über Gewalt und Unrecht, die sich niemals wirklich wieder gut machen lassen werden?
Also das ist nach wie vor sehr ambivalent und ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir das wirklich erreicht haben, wo wir heute stehen, und blicke mit Zuversicht auf das, was gerade entsteht.
Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch, dass Sie mir erlaubt haben, die Teilnehmenden der heutigen Veranstaltung auch auf die Kontaktmöglichkeiten der Paderborner Betroffenenvertretung hinzuweisen. Denn es kann natürlich bei jeder Befassung mit einem solchen Thema geschehen, dass einen irgendetwas triggert und plötzlich Verletzungen wieder hochkommen. Wir haben natürlich auch hier in München und Freising einen äußerst gut aufgestellten und betroffenen Beirat, der für jede und jeden da ist, in dem durch dieses Gespräch Dinge aufbrechen, die nach kompetenter und einfühlsamer Beratung rufen. Wir stellen beide Links einfach mal in den Chat, falls es für Sie hilfreich ist, sich dort kundig zu machen. Als zweiten Gast begrüße ich den Münchner Künstler Christoph Brech, dessen Entwurf mit dem Titel Memory, Aufdecken und Erinnern, aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangen ist. Christoph Brechs Werk umfasst unterschiedliche Genres. Schwerpunkte liegen auf Fotografie, Videokunst und Rauminstallation. Hier in München hat er vor ein paar Jahren mit den sehr genialen Kirchenfenstern im Chor der Heiligkreuzkirche von sich reden gemacht, die er aus Röntgenaufnahmen von Lungenflügeln entwickelt hat und damit eine großartige Verbindung aus ästhetischer Kraft und inhaltlichen Assoziationsräumen schuf. Auch unserer Akademie, Katholische Akademie in Bayern, ist Christoph Brecht durch Ausstellungen eng verbunden. Einige seiner Großformatfotos aus dem Vatikan zieren unseren Speisesaal. Und schließlich entwickeln wir beide seit 2009 jährlich miteinander die Weihnachtskarte der Akademie, ohne zu ahnen, dass aus dem wirklich sehr cool inszenierten Motiv der Playmobil-Krippe, mit dem wir angefangen haben, einmal so eine Serie werden würde, deren neuestes Ergebnis, glaube ich, gestern gerade wieder in Druck gegangen ist. Wir sind im Zuge dieser Zusammenarbeit dann irgendwann aufs Du umgestiegen. Lieber Christoph, auch von meiner Seite her noch einmal Glückwunsch zum ersten Platz im Paderborner Wettbewerb und herzlich willkommen hier in der Runde.
Vielen Dank.
Du bist aktuell in Paderborn und kannst dich vom Generalvikariat aus zuschalten. Wie oft bist du denn jetzt im Zuge des Projekts schon mal die 5 Stunden von München nach Ostwestfalen gereist und wieder zurück? Wie viele Tage, wie viel Lebenszeit hast du inzwischen in Paderborn verbracht?
Noch gar nicht so oft eigentlich. Jetzt glaube ich das vierte Mal im Zuge des oder fünfte Mal im Zuge des Wettbewerbs und der jetzigen anstehenden Ausführung.
Dann wünsche ich dir, dass da noch sehr angenehme und zahlreiche Besuche dazukommen und dass die ungefähr 5 Stunden Bahnzeit sich dann auch realisieren und es nicht ausartet. Ja, und damit komme ich auch schon zu Monsignore Dr. Michael Bredeck, den ich ebenfalls sehr herzlich begrüße. Er gehört dem Domkapitel an, das in Paderborn ein Metropolitankapitel ist. Und er ist einer der beiden Generalvikare des Erzbistums. Michael Bredeck ist Fundamentaltheologe und wurde mit einer Arbeit über das Prinzip des Aggiornamento im Zweiten Vatikanischen Konzil promoviert. Er hat also eine fundierte Vorstellung davon, wann die Kirche ein Update braucht. Das ist einer seiner Lieblingsbegriffe. Vielleicht sind ihm auch deswegen die Zuständigkeiten für den synodalen Weg oder eben auch für neue Wege bei der Aufarbeitung und kirchlich-künstlerischen Verarbeitung des Missbrauchs zugewachsen. Lieber Herr Generalvikar, danke, dass Sie sich heute Zeit fürs Gespräch nehmen und herzlich willkommen in unserer Runde.
Dankeschön.
Nachdem im Januar 2010 mit den Enthüllungen des Berliner Canisius-Kollegs der Missbrauchsskandal in eine neue Phase eintrat, da war in der Kirche nicht sofort überall Einsicht und Reue zu erkennen. Vereinzelt ja tun sich einige auch bis heute schwer damit. Wann zwischen 2010 und heute haben denn Sie ganz persönlich verstanden und akzeptiert, dass sich der Umgang der Kirche mit dem Thema Missbrauch ganz, ganz grundlegend ändern muss?
Ich glaube, relativ schnell, weil ich damals natürlich als Priester, ich war in der Fortbildung für Priester damals tätig, als die Enthüllung von Pater Mertes oder die Aufdeckung besser gesagt in die Öffentlichkeit kam und habe gemerkt, wie das viele meiner Priesterkollegen umtrieb, was das jetzt alles bedeutet. Und eigentlich ist mir damals schon klar geworden, dass wir als katholische Kirche da einen anderen Umgang mit dem ganzen Thema, vor allem mit den Betroffenen. Ich kannte damals persönlich noch keinen Betroffenen im Raum der Kirche finden müssen. Und ja, über die Jahre ist das Thema ja immer sehr präsent gewesen. Ich habe mich eigentlich persönlich erst aktiver damit beschäftigt, in den Rollen, die ich dann hatte, im Entwicklungsprozess der Diözese und dann vor allem als Diözesanadministrator und jetzt als Generalvikar. In dem Zusammenhang habe ich dann auch Herrn Hanisch kennengelernt und auch die Zusammenarbeit mit der betroffenen Vertretung mit auf den Weg gebracht, so will ich mal sagen.
Und wenn wir jetzt mal auf diesen Gesamtprozess schauen, den Sie gerade skizziert haben, wann ist denn im Bistum Paderborn die Entscheidung gereift oder gefallen, dass zu dem Gesamtpaket an Maßnahmen auch ein öffentliches Denkmal gehören soll? Und zwar eins an prominenter Stelle, also im Dom gleich neben dem Hochchor mit Eingriffen in die Baugestalt, sage ich mal, die sich wahrscheinlich über Generationen hinweg nicht mehr rückgängig machen lassen. Wann hat sich in der Kirchenleitung des Erzbistums dieser Ruck vollzogen?
Da müsste jetzt Herr Hanisch gleich helfen. Das weiß ich nicht mehr genau, wann es war, ehrlich gesagt. Wir hatten Ausgangspunkt aus meiner Erinnerung jetzt. Es kann aber sein, dass das ein bisschen trügt war. Die Frage der Kennzeichnung der Gräber unserer früheren Erzbischöfe in der Domkrypta. Das wird schon 2023, 22, 23 gewesen sein. Und da haben wir erstmals als Domkapitel damals mit den betroffenen Vertretungen gemeinsam überlegt, wie sowas gehen könnte. Und ich glaube, aus diesem Prozess heraus ist dann auch die Idee des Mahnmals entstanden.
Gab es denn da intern auch eine gewisse Widerständigkeit oder so zumindest ein inneres Ringen? Wie groß macht man das? Wie dominant.
Ja, klar, die Frage ist natürlich schon da gewesen, aber ich muss sagen, im Domkapitel war da keine Debatte drüber. In dem Sinne, dass wir uns da irgendwie jetzt länger drüber unterhalten hätten, ist das angemessen oder muss das sein oder so, sondern es ging dann eher um die konkrete Umsetzung. Und wir hatten uns entschieden, und das fand ich sehr gut, dann mit den Betroffenen gemeinsam zu sprechen. Also wir haben sowohl die Kennzeichnung der Gräber, soweit ich mich erinnere, die ist dann ja auch nochmal im Laufe der Zeit verändert worden, weil wir im Dom jetzt QR-Codes grundsätzlich haben für verschiedenste Orte, eben auch für den Ort der Domkrypta und dann die Gräber der Bischöfe. Als auch dann für das Mahnmal haben wir eben als Domkapitel versucht, mit einzelnen Betroffenen gemeinsam, die von der Vertretung benannt wurden und einzelnen aus dem Kapitel diese Themen zu besprechen, also zu voranzubringen, zu konkretisieren, operativ auch umzusetzen.
Hatten Sie dabei für sich innerlich auch irgendwo Grenzen gesetzt, als Sie in diesen Aushandlungsprozess gegangen sind? Sie gesagt hätten, so, das gibt auch Dinge, die wir abweisen würden oder mit denen wir nicht mitgehen würden.
Explizit haben wir das auch im Kapitel nicht gemacht. Wir waren uns nur einig, dass wir hatten ja auch aus anderen Bistümern schon Überlegungen wahrgenommen, zum Beispiel aus Münster. Wir wollten jetzt nicht, dass die Krypta einfach für eine Zeit geschlossen wird, dass die Gräber nicht zugänglich sind, sondern wir waren der Meinung als Kapitel erstmal unter uns, dass es einen anderen Weg braucht als Teil der jüngeren Paderborner Kirchengeschichte sozusagen und auch im Bereich der Verantwortung dieser konkreten Bischöfe, die nicht auf dieses Thema Vertuschung oder Unterlassung sozusagen also ausschließlich festzunageln, sondern das gehört zur Geschichte dieser Bischöfe wie auch des Erzbistums dazu. So, das war unser Zugang und wir wollen das bekennen, dass das so ist. Aber es ist nicht alles, was die Geschichte ausmacht, aber es ist ein wichtiger und wesentlicher Teil, der bisher eben auch keine Rolle in der Erinnerungskultur spielt. Das war unser Zugang als Kapitel. Aber durch die Gespräche mit den betroffenen Vertretern hat sich der Blick dann eben, also hat sich die Idee dann erst konkret ergeben, wie das dann gehen kann.
Damit spielen Sie den Ball jetzt schon rüber zu Herrn Harnisch, was ich auch gerade vorhatte. Wann und wie sind Sie, also die Betroffenen dieser Erzdiözese, in das Mahnmalprojekt aus Ihrer Sicht eingebunden worden? Lief das von Anfang an richtig oder musste da doch auch den Verantwortlichen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was abgerungen werden? Also wenn Sie quasi jetzt mal das Parallelnarrativ neben das Generalvikar Bredeck legen.
Also wir haben natürlich erstmal mit den Betroffenen gemeinsam geguckt, welcher Maßnahmen, Aktionen bedarf es, um auf uns und unsere Themen aufmerksam zu machen, das nach unserer Ansicht damals noch sehr unterbelichtet war. Hatten diese Ideen eben einmal die Kennzeichnung der Bischofsgräber, weil ja nun doch schon viele der falschen Umgangsweisen mit dem sexuellen Missbrauch bekannt waren, jetzt bevor die Studie im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Und so der Stimmung, ja, wir müssen noch warten, bis die Studie vorliegt, wollten wir natürlich entgegenwirken, weil ich denke, alles, was man weiß, kann man auch schon besprechen. Da sind wir auf offene Ohren auch getroffen. Dann hatten wir sehr konkret gesagt, wir möchten ein Mahnmal, aber nicht ein Mahnmal für die Betroffenen, sondern ein Mahnmal des ganzen Bistums, hinter dem sich alle dann zeigen können, sondern es ist eben auch das Bekenntnis ja zu dem, was passiert ist, was im Wesentlichen fehlte. Und Sie nannten am Anfang das Wort Wiedergutmachung. Ich glaube, das ist schwierig für uns, wiedergutzumachen, aber anerkennen, das ist etwas. Und dieses Anerkenntnis haben wir dann versucht, mit einem Brückenschlag eben das Thema sexuellen Missbrauch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und so wird Christoph Brecher gleich noch was zu dem Mahnmal sagen, zu den Inhalten. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, diese Vorstellung durchzusetzen. Ich möchte auch das von Dr. Bredeck gesagt unterstreichen. Wir haben von Anfang an hier eine Kultur der Offenheit des Gesprächs vorgefunden mit dem Domkapitel. Bin ich ganz ehrlich, das habe ich so gar nicht erwartet. Auch Dr. Bredeck und ich mussten uns ja auch erst kennenlernen. Auch das war anfangs nicht so ein glücklicher Stern, hat sich dann aber hervorragend entwickelt. Und wir haben einen, das will ich auch sagen, guten Fürsprecher für unsere Anliegen, für unsere Themen in Dr. Bredeck. Insofern ist diese Zusammenarbeit mit dem Domkapitel etwas leichter gewesen und auch das Vertrauen darin hatte, wir werden ernst genommen. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Zusammenkunft diese Kennzeichnung der Bischofsgräber beschlossen, auch die dazugehörigen Texte gemeinsam erarbeitet. Das war nichts, was die Betroffenen durchgesetzt haben, sondern wir haben das gemeinsam abgestimmt und konnten uns darin wiederfinden, auch in den Passagen, die für das Bistum wichtig waren. Und nachdem das dann gelungen war, Haben wir auch gemerkt, welche Reaktion die Öffentlichkeit hatte, bis hin zur Zerstörung und Diebstahl der Tafel, die wir dann aber gemeinsam nach gemeinsamem Beschluss sofort wieder aufgestellt haben. Und sieht, seitdem funktioniert das, also hat zumindest keinen Vandalismus mehr gegeben. Und die Themen werden nach meiner Auffassung auch in der Gesellschaft anders aufgenommen. Also dieses ständige Fragen, ja, muss das jetzt alles noch sein und kann es denn nicht mal gut sein? Ne? Kann ich also damit beantworten, wann ist es für uns gut? Dann erübrigt die Diskussion meist und die Leute sind einsichtig, aber es wandelt sich etwas in meinem Fall. Ich sehe, ob ich in der Stadtgesellschaft unterwegs bin. Ich erfahre auch große Anerkennung für die Arbeit, die wir als Betroffene machen. Also insofern, ja, da tut sich etwas und dann brauchen wir Artefakte wie ein Mahnmal, um die Öffentlichkeit da noch ein Stück weit mitzunehmen auf dem Weg, um auch deutlich zu machen, das ist kein alleiniges Thema der katholischen Kirche, sondern wir haben eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Auch das soll mit dem Mahnmal zum Ausdruck kommen.
Jetzt wollte ich das gerade auch nochmal vertieft haben. Sie haben vorhin Anerkennung als wichtigstes Stichwort genannt. Wenn Sie jetzt nochmal schauen, welche Funktionen denn dieses Mahnmal, dieses Projekt aus Ihrer Sicht und aus Sicht Ihres betroffenen Netzwerks erfüllen sollte. Was wären da die wichtigsten? Das ist ja, Sie haben jetzt gerade schon wieder mehrere Themen auch touchiert. Es ist ja ein bisschen komplex, weil auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig Wirkung entfaltet werden soll. Wo setzen Sie oder wo haben Sie sich untereinander auch Ihre Prioritäten gesetzt oder Ihre Kriterien, die dann hinterher im Wettbewerb an die Entwürfe angelegt wurden? Was soll das Mahnmal bewirken? Welche Funktionen soll es erfüllen?
Soll ja einen breiten Spannungsbogen erfüllen und das ist ja eine Herausforderung der besonderen Art. Wir wollten einmal das Thema aufdecken und erinnern, was euch ja sehr gut umgesetzt hat, da reinbringen. Wir wollten aber auch Interaktivität, das Mitmachen. Ne? Denkmal, da steckt es ja im Wort, Denkmal drüber nach, Mahnmal soll an das Vergangene erinnern. Und ich habe es in der Statue in der letzten Woche dann nochmal ergänzt um Machmal. Das wäre so der nächste Schritt, denn alles das, was man ja manuell mit den Händen macht, pflanzt sich im Gehirn ja noch ein bisschen fester ein. Und wir wollen eben zum aktiven Mitmachen an diesem Mahnmal aufrufen. Deswegen ändern sich auch die Inhalte. Kommen wir gleich auch noch zu.
Und gleich noch zu.
Ehrlich, das ist momentan das Ziel. Wir sind gerade in einer Phase eben auch zu sehen, die Aussagekraft dieses Mahnmals wird ja in den 25 Kacheln nochmal deutlich und man muss etwas tun. Und wenn man aufhört, etwas zu tun, fällt dann diese Warnung, diese Botschaft, diese Info wieder in den Ausgangszustand zurück. Also das heißt, dieses Mitmachen, dieses Erklären müssen gerade Familien ansprechen, wenn die Kinder vielleicht spielerisch rangehen an das Thema, dass die Eltern dann in Erklärungsnot sind. Ja, und wir wollen den Dialog fördern. Ich hoffe, das gelingt uns in der Umsetzung.
Ich würd gerne noch kurz was sagen zu dem Prozess. Oder sprechen wir da gleich nochmal drüber, Herr Budde?
Können Sie gerne jetzt ergänzen?
Ja, weil man muss ehrlicherweise sagen, wir haben einen zweiten Anlauf gebraucht, um jetzt so weit zu kommen. Der erste Anlauf ist irgendwie versandet. Ich muss jetzt einfach wirklich dieses Wort nutzen. Versandet, weil es, glaube ich, nicht gut organisiert war, weil es keine richtige Zuständigkeit gab und weil wir es auch vielleicht nicht richtig aufgesetzt hatten. Und deswegen haben wir dann im Sommer letzten Jahres, August, glaube ich, haben wir das Ganze begonnen, nochmal einen Neustart gemacht. Da bin ich auch ganz dankbar, dass da die Betroffenenvertretung auch nochmal dabei war. Und mir ist in dem Rahmen ein Satz von Herrn Hanisch in Erinnerung, und der macht so ein bisschen die Spannung, die in so einem Projekt steckt, deutlich. Denn es war im Grunde die Frage immer, also wie lange darf das eigentlich dauern, bis so ein Mahnmal da ist? Es entsteht der Eindruck, die Bistumsleitung oder das Domkapitel will das verschleppen, weil es nicht schnell genug geht aus Perspektive der Betroffenen. Und gleichzeitig muss das natürlich eine gewisse Qualität, sage ich mal, haben und auch gut durchdacht sein von der Konzeption. Deswegen haben wir uns dann auf einen gemeinsamen Prozess geeinigt, der dann eben verschiedene Etappen hatte, Ausschreibung, Künstlerwettbewerb, Jury und so weiter. Aber ein Punkt ist wirklich wichtig. Es muss stehen, solange noch Betroffene leben. Und den Punkt hat Herr Hanisch immer wieder eingebracht. Es gibt halt viele Betroffene, die älter schon sind und die nicht mehr so viel Zeit haben, bis sie das erleben können, dass die Kirche dieses Unrecht anerkennt, in diesem Sinne, wie es eben schon im Gespräch war. Und deswegen bin ich froh, dass wir einen Prozess aufgesetzt haben, der ein wirklich qualitativ, wie ich finde, starkes Ergebnis gebracht hat, das jetzt auch wirklich Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich einzubringen und nicht nur Betroffenen, aber eben auch oder vor allem und gleichzeitig aber auch jetzt hoffentlich dann im Frühjahr tatsächlich zur Ausführung kommt, damit eben Menschen, die sexuellen Missbrauch erlitten haben im Raum des Erzbistums Paderborn, da auch spüren, das ist jetzt wirklich etwas, was anerkannt wird.
Vielen, vielen Dank für die Ergänzung. Jetzt, bevor ich gleich zu Christoph Brech komme, noch eine Nebenfrage an Sie, Herr Harnisch. Also wir haben ja hier auch in München uns mit den Themen immer wieder befasst und in meinen Gesprächen mit Betroffenen kam dann immer wieder einmal dieser Gedanke auf, ob man es sich eigentlich wirklich antun möchte, jetzt, ich sag mal zugespitzt, der Kirche auch noch bei der Aufarbeitung zu helfen und sich dafür selbst immer wieder verletzbar zu machen. Das ist natürlich sinnvoll, das bestreitet keiner. Aber dieses Ziel, die Missbrauchskrise zu überwinden, das hat auch Pater Mertes ja immer wieder geltend gemacht, ist ja doch auch von der Kirche her wieder gedacht. Und die will halt Vertrauen zurückgewinnen, die will ihr wieder in die Zukunft schauen können. Will man der Kirche helfen, ihr Image wiederherzustellen? Und jetzt, dass das Mahnmal noch passend zum Gutachten kommt, also sind in Ihrem Netzwerk auch solche Gedanken, kam da von Betroffenen Kritik auf? Ist das ein Zwiespalt in Ihrer Wahrnehmung oder ist doch überwiegend die Erleichterung da, dass es vorangeht und dass also eher Zufriedenheit mit dem Prozess, der jetzt da ist?
Schon eine große Anerkennung, dass sich etwas bewegt. Das sehen die meisten Betroffenen. Natürlich sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich, auch in ihrer Wahrnehmung, und kritische Stimmen gehören auch dazu. Die nehmen wir ernst. Das geht von der Forderung, will eine ältere Dame mal sagt, das ist mir so hängen geblieben, ich möchte meine Kirche wieder haben. Das ist ja auch etwas, was uns insgesamt antreibt, zu sagen, wir arbeiten hier nicht gegen die Kirche. Das kann Herr Dr. Benedikt bestätigen, sondern geht uns darum, eigentlich diese wichtige Funktion, die Kirche in der Gesellschaft einnehmen kann, auch mit einer neuen Qualität zu füllen. Mal zu sagen, wir stehen zu dem, was passiert ist. Wir wissen, das darf nie wieder passieren. Wir tun alles in der Prävention zum Beispiel, um das zu verhindern. Und da haben sich die Diskussionen inzwischen auch unter den Betroffenen nivelliert. Ja, die Vorstellungen sind unterschiedlich. Das liegt ja auch bei den sehr unterschiedlichen Missbrauchserfahrungen, die einzelne von schwersten Verbrechen bis zu Personen, die auch durch, ja, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so schwere Verbrechen oder Taten trotzdem traumatisiert sind. Jeder hat eine andere Empfindung und natürlich steht auch immer der Druck im Raum. Das geht alles nicht schnell genug und ja, manchmal braucht es aber auch ein bisschen oder so eine extra Runde, wie Herr Dr. Brede gerade sagte, dass wir da nochmal in uns gegangen sind, gesagt haben, so kann es nicht laufen, da kommen wir nicht zum Ergebnis. Und zusammen in dem ersten Entwurf, dann nehmen wir halt die von den schlechten Entwürfen den besten. Und das war uns dann zu wenig, ne? Also so einfach, es wollte gemeinsam. Ja. Und wir erkannt, das kann es nicht sein. Und dann kam eine fachliche Beratung dazu, die uns sehr geholfen hat durch den früheren Leiter des Diözesanmuseums, Professor Stiegelmann, der uns dann in der fachlichen Schiene sehr gut beraten hat, der die Baulichkeiten kannte, sodass man da auch bestimmte Fragen in den oder Gedanken, die man hatte, schon einordnen konnte, ist das überhaupt umsetzbar? Das hat dann ermöglicht, dass wir doch den Prozess in sehr kurzer, überschaubarer Zeit auch abschließen konnten.
Das finde ich dann doch sehr beachtlich und auch nicht selbstverständlich, dass diese Haltung da ist, durchaus auch da der Kirche Hilfestellung zu geben, um wieder besser in die Zukunft zu kommen. Da kann Ihnen die Kirche dankbar sein. Christoph, nun zu dir und zu deinem Entwurf. Herr Walser blendet mal gerade so ein paar Bilder ein für diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das vielleicht noch gar nicht so gesehen haben. Da geht es also um diese kleine uralte Brigidenkapelle, wenn ich richtig sehe, links vom Hochchor, quasi neben dem Hochchorband an Wand gelegen. Da ist von einem Holzmodell zeigen wir Bilder und ein paar Details. Die kannst du auch nachher gerne immer einblenden lassen, wenn du an einem dieser Bilder etwas erklären magst. Aber vorab die Frage an dich, wie hast du diesen Prozess erlebt, den jetzt die anderen beiden gerade aus ihrer Sicht geschildert haben?
Ich war ja einer der eingeladenen Künstler zu dem Wettbewerb und meine erste Reaktion war eigentlich, dass ich da gar keine Lust hatte, so mich auch irgendwo zwischen zwei Fronten oder zwischen zwei Parteien zu setzen als Künstler und dann zu schauen, was kann man da machen. Nach dem ersten Gespräch allerdings war ich dann schon überzeugt, dass es hier um eine Zusammenarbeit geht und nicht um sich gegenseitig ausspielen oder irgendwie ja, sich abzugrenzen, sondern dass man wirklich gemeinsam versucht, einen Weg zu finden. Und das habe ich als eine sehr, sehr positive Ausgangsbedingung für diesen Wettbewerb empfunden, schon beim ersten Gespräch, also schon bei der Vorstellung des Ortes und der Vorstellung der Ziele, sowohl von Seiten der Diözese aus als auch von Seiten der Vertreter der Betroffenen aus. Also ich habe das schon im Ausschreibungstext war das sehr außergewöhnlich. Ich mache ja Wettbewerbe vielleicht seit 40 Jahren, kann man sagen, seit 35 Jahren. Und so eine Ausschreibung in dem Ton, wie sie kam, hatte ich noch nie erlebt. Also das war alles sehr, es war nicht so, um 12 Uhr muss der Entwurf da sein am 25. März, und wenn die 5 Minuten drüber sind, können die nicht mitmachen, dann sind sie disqualifiziert aus Gerechtigkeitsgründen der anderen Künstler gegenüber, sondern das war einfach so formuliert: Wenn sie uns innerhalb der nächsten 3 Monate einen Entwurf schicken, dann wären wir sehr dankbar. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das fand ich sehr positiv. Also ich habe das dann auch mitverfolgt. Wir hatten ja dann tatsächlich auch Einzelkolloquien. Ja, das also wirklich auch noch nie erlebt, dass sich eine Jury für jeden Künstler, ich weiß nicht mehr, waren es 10 oder 12, für jeden Künstler 1,5 Stunden Zeit nimmt und immer nochmal jedem Einzelnen das erklärt, mit jedem Einzelnen vor Ort geht. Jeder konnte in diesem Schutzraum auch, dass die anderen Künstler eben nicht dabei waren, seine gezielten Fragen stellen. Und was auch außergewöhnlich war, wir hatten Ansprechpartner im Domkapitel und bei den betroffenen Vertretern. Also wir durften auch mit den Vertretern der Betroffenen in der Zeit der Ideenfindung immer wieder Rücksprache halten und immer wieder Kontakt aufnehmen. Das ist auch nicht unbedingt üblich in anderen Wettbewerben. Also hier hatte ich den Eindruck zumindest, es geht wirklich um die Sache. Es geht um die Sache und es geht letztlich um ein gutes Ergebnis. Und dazu zu kommen, waren jetzt hier auch andere Mittel und Wege richtig und gewünscht, als vielleicht in einem normalen Wettbewerb, wo es um einen staatlichen Bau geht. Und das fand ich sehr außergewöhnlich. Und ich habe mich eigentlich, so schrecklich das Thema ist, ganz gut gefühlt von beiden Seiten.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, es ging um die Sache, aber damit sind natürlich auch Sachzwänge verbunden. Wir haben vorhin schon einige Aspekte gehört, was für Erwartungen an dieses Mahnmalprojekt angelegt wurden und welche Funktionen das alles erfüllen soll. Da wäre meine Frage, wie diffizil das eigentlich ist, in so einer Schnittmenge überhaupt noch künstlerisch zu arbeiten. Also bleibt da genug Raum für echte künstlerische Freiheit und Kreativität, oder ist der Auftrag fast, also es ist ja nicht enger, als normalerweise künstlerische Aufträge sind?
Ich glaube, es war von Anfang an klar, dass jeder komplett frei ist, was er macht. Also ich hatte auch nicht nur diesen letzten Entwurf. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, ich habe 4 Entwürfe vorher gehabt, die für mich alle irgendwo auch zuerst mal so funktioniert hätten. Die waren
Wieder
komplett anders.
verworfen,
Wie bitte?
die du dann wieder verworfen hast.
Die habe ich verworfen, aus irgendwelchen Gründen auch immer haben sie, wir hatten ja mehrere Monate Zeit, und bei mir ist es immer schlimm, wenn die erste Idee ist dann fertig und dann habe ich noch 2 Monate Zeit, dann ich kann es dann nicht ad acta legen, sondern das ist dann weiter im Kopf und rumort, und dann denkt man, aha, hier ist aber eigentlich noch ein Schwachpunkt bei der Idee, und so bin ich auf 4 komplett verschiedene Entwürfe gekommen, und alle wären aber, glaube ich, juriert gewesen, und die waren in ganz verschiedene Richtungen. Also ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise eingeengt waren. Und wenn wir die Künstlerentwürfe der Kollegen auch anschauen, und wir hatten die Möglichkeit auch dazu, weil es gab eine kleine Ausstellung im Diözesanmuseum, und da hat jeder der Kollegen auch die Entwürfe des anderen gesehen. Da sieht man auch die Vielfalt. Ja, es war ja nicht nur vielfältige Künstler eingeladen aus allen möglichen Sparten der Kunst, sondern es gab dann auch sehr unterschiedliche, muss man wirklich sagen, sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und das spricht ja auch für die offene Fragenstellung. Also man kann dieser Frage, und das werden Sie bei 20 Memorials auch sehen, immer wieder ganz anders begegnen.
Das klingt ja dann tatsächlich nach einer sehr großen Offenheit. Jetzt würde ich dich bitten, vielleicht mal kurz in groben Zügen die Kernidee deines Entwurfs zu erläutern, wenn Herr Walser mal gerade die Holzmodelle einblendet.
Genau, da kann man es ganz schön sehen. Also der Entwurf ist eigentlich zweiteilig. Einmal besteht er aus einem kontemplativen Teil und einmal besteht er aus einem aktiven Teil. Der aktive Teil ist dieser Tisch, den wir hier in der Mitte sehen mit den 25 Feldern. Und diese Felder können um die eigene Achse gedreht werden, also aufgedeckt werden. Ja? Der Titel Memory, aufdecken und erinnern. Und auf der Unterseite können Sie dann von den Betroffenen gestaltete und entworfene und, wie soll ich sagen, zusammengestellte Sammlungen sehen von Texten, von Fotografien, von Grafiken, von Malereien aus der Therapie, was auch immer die Betroffenen auswählen, können sie auf dieser Unterseite anbringen. Die Felder sind 33 mal 33 Zentimeter groß. Es gibt also genug Raum, auch mal eine persönliche Geschichte zu veröffentlichen oder einfach ein Foto aus der Kindheit, ein Foto von etwas, was einem lieb war, was auch immer. Das kann auf diese Unterseite gebracht werden. Und für mich war das ganz wichtig, dass diese Sachen erstmal nicht da liegen, offen liegen, so dass jeder unachtsam daran vorbeigeht, sondern wenn man dieses Memorial besucht, dann muss man auch als Betrachter aktiv werden. Also nicht nur wir werden aktiv und bestücken das immer wieder mal neu. Einmal im Jahr soll das passieren, dass eine komplette Neubestückung der Unterseiten stattfindet, sondern wenn ich als Betrachter da reingehe, dann muss ich die Platten drehen sozusagen. Ich muss sie selber anfassen, umdrehen. Dann muss ich die halten in einer gewissen Position, bis ich sie gelesen habe oder angeschaut habe. Dann lasse ich sie los und sie fällt wieder zurück in ihre Ursprungsposition. Also das ist dieser aktive Teil mit 25 dieser Karten. Dann sehen wir ja schon unter dem Fenster und über dem Altar, da ist der ein ambrosianischer Hymnus
Wir können auch das mal einblenden, das haben wir als Detail, die Wand.
aufgedruckt, ja. Und zwar ist es der Hymnus, in dem es um den Hahn geht, nämlich um den Krähenhahn, der sozusagen Unrecht aufdeckt, indem er Petrus daran erinnert, dass er eben gerade Jesus dreimal verraten hat. Also in der Bibel der Mahner ist eigentlich der Hahn. Und das habe ich so ein bisschen als sozusagen Aufhänger des Ganzen genommen. Der Hahn, der kräht und ermahnt, aber gleichzeitig der Hahn, der kräht und bringt das neue Tageslicht. Also der ist ja an der Schwelle der Dunkelheit und der Helligkeit des neuen Tages. Das passt wiederum sehr gut zu der Brigidenkapelle, von der wir ausgehen, weil die heilige Brigida ist nicht die von Schweden, sondern ist die von Irland. Und das ist die, die der Göttin sozusagen nachfolgt, die den Frühling eingeläutet hat und die Lämmergeburten in Irland. Und die war dafür zuständig. Also beides mal ein Neubeginn. Einmal im Jahreszyklus und bei uns eben mit dem Hahn im Tageszyklus. Und der neue Tag bringt Hoffnung. Und genau das wird auch thematisiert in dem Hymnus. Und die Hoffnung, die darf bei diesem, meiner Meinung nach, bei diesem Mahnmal nicht fehlen. Wir dürfen nicht stehen bleiben an einer Anklage, sondern wir müssen gleichzeitig auch den Weg hin öffnen und die Möglichkeiten öffnen, dass es eben besser wird, dass es heller wird. Und Licht ins Dunkel kann man vielleicht über das Ganze schreiben, wenn wir die Karten umdrehen und die Inhalte lesen und somit Licht auf die Unterseite der Karte bringen, gehen wir ja auch einen Schritt weiter. Also das ist so mal die, ja genau, Et Gallus Cantabit steht da drauf. Das wäre dann der Spruch aus der Bibel, das Bibelzitat sozusagen. Es gibt noch einen Ort, eben das sieht man auf dem Holzmodell nochmal, wenn wir das nochmal einblenden, dass man auch Kerzen aufstellen kann. Dafür sind diese drei Behälter auf dem Altar. Also dafür gibt es diese Gefäße auf dem Altar, da kann man Kerzen aufstellen und dann gibt es drei Sitzmöglichkeiten am Rand in diesen Nischen, so dass es auch eben ein kontemplativer Ort wird. Und die Fenster sind auch, werden dann auch neu gestaltet. Also so ist es
Daran,
schon die ganze Kapelle eigentlich.
Vielen, vielen Dank für diese Erläuterungen aus erster Hand. Herr Harnisch, könnten Sie uns oder mögen Sie uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Jury geben? Was war es besonders, was an diesem Entwurf Sie auch gerade als Betroffene überzeugt hat? Vielleicht auch im Vergleich mit den anderen. Ich wollte vorhin noch sagen, die anderen Entwürfe sind ja auch auf der Website des Bistums dargestellt. Also man kann die sich alle anschauen mit Fotos. Das finde ich ganz transparent und klasse gemacht. Also vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen auch den Gedankengang in der Jury schildern. Wieso schlug das Pendel am Ende dann doch in großer Klarheit für diesen Entwurf?
Ich kann jetzt nur für die Betroffenen sprechen, nicht für die ganze Jury. Aber was ich so erlebt habe, war erstmal für mich, der ich nicht so aus der künstlerischen Ecke komme, doch sehr ergreifend zu sehen, dass sich alle Künstler so intensiv mit den Inhalten und Themen beschäftigt haben. Also da ich ja mit allen im Gespräch war, hat mich das sehr beeindruckt, wie tief man da eingedrungen ist. Die Fragen waren sehr konzentriert und auch die Umsetzung. Wichtig für uns war es, und wir haben uns auch als Vorstand in der betroffenen Vertretung da erstmal jede einzelne Meinung gebildet, und erstaunlich war, dass wir alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Das ist vielleicht vorweggenommen, denn es ging uns darum, eben diese Botschaft auch, diese Botschaften aufzunehmen. Das ist bei dem Entwurf von Christoph Brich nach unserer Überzeugung am stärksten zum Tragen gekommen, eben einmal das Thema verleugnen, was ja viele von uns über Jahrzehnte letzten Endes betroffen gemacht hat. Dann das Thema Licht und Dunkel. Wir haben ja auch Anfang des Jahres so eine Dunkelfeld-Initiative gestartet, mit Blick darauf, was passiert nach Veröffentlichung der Studie, wie viele Betroffene kommen aus dem Dunkelfeld zu uns, wie sind wir darauf vorbereitet, sowohl als Bistum als auch als Betroffenenvertretung. In dem Zuge haben wir jetzt ja den Gedenktag auch gemeinsam begangen und eine Podiumsdiskussion mit dem Erzbischof und dem Generalvikar gehabt. Also es laufen viele Aktivitäten, um Dunkelfeldthematik aufzunehmen und wo das Thema Licht reingeht. Aber dann die Interaktivität, das war jetzt für mich das Überzeugendste, halt zu sagen, Mahnmal, Denkmal, etwas Statisches wollten wir möglichst vermeiden. Solche Entwürfe hatten wir auch, aber ganz ehrlich gesagt, da läuft man auch schnell dran vorbei. Ne? Und auf dem Weg zum Dreihasenfenster ist, dann kann das übersehen werden. Aber hier, das lädt ein zum Mitmachen und diese Interaktivität, und der Wandel, dass es zukunftsfähig ist, dass wir nicht bei dem einmal getroffenen Aussagen stehen bleiben, sondern über die Veränderung der Rückseiten auch dieses Mahnmal in die Zukunft weiterentwickeln können.
Vielen Dank, Herr Dr. Bredeck. Was hat aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben für die Entscheidung dieser Jury? Oder was war Ihnen persönlich am wichtigsten, warum Sie sagen, dass das sollte es sein?
Ähnliche Gründe, wie Herr Harnisch gerade für die Betroffenen auch ausgeführt hat. Mich hat auch noch mal dieses Raumkonzept überzeugt, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein Entwurf gewesen, den Herr Brech eingereicht hat, der wirklich diese Brigidenkapelle, die wir als einen möglichen Ort für das Mahnmal beschrieben hatten, wirklich wunderbar aufnimmt. Und das ist im Atrium des Domes, also man sieht jetzt auf dem Bild rechts von uns aus gesehen von der Brigidenkapelle einen der Zugänge, der seitlichen Zugänge zum Dom. Also wir sind hier im Vorfeld, im Atrium des Domes. Also sowohl der Entwurf selber mit dieser Möglichkeit, ihn immer wieder anzureichern, weiterzuentwickeln durch die Felder, die gestaltet werden können, die Unterseiten, wie die Passung zu dem Raum. Das waren für mich persönlich so die entscheidenden Gründe. Wir hatten allerdings auch, um das vielleicht einmal ehrlich zu sagen, da unterschiedliche Meinungen in der Jury, auch im Kapitel selber, und haben uns dann letztlich auf diesen Entwurf aber geeinigt. Denn es gab auch zwei weitere Entwürfe, die ich mir durchaus hätte vorstellen können. Aber wie das immer so ist, es gibt ja einen Prozess in so einer Juryentscheidung und am Ende muss man dann eben gucken, dass sich eine Jury dann auch einigt. Aber ich möchte noch sagen, ich bin jetzt mittlerweile mit dieser Entscheidung nicht nur sehr zufrieden, sondern ich habe, je mehr ich Herrn Brecht zugehört habe und jetzt auch in dieser Arbeitsgruppe, die Umsetzung dann jetzt geplant hat, ich habe dieses Konzept immer mehr verstanden. Das ist mir tatsächlich erst auf dem Weg jetzt der weiteren Planung, der Ausführungsplanung, nochmal vertieft deutlich geworden. Und jetzt würde ich mittlerweile sagen, das war schon der absolut beste Entwurf. Das sage ich jetzt auch wirklich aus Überzeugung.
Jetzt hatten Sie gerade angedeutet, der Ort war gar nicht ganz festgelegt, auch im Zuge der Ausschreibung. Also man hätte es auch woanders machen können. Gab es dann auch Strömungen, die gesagt haben, tun wir es lieber wohin, wo nicht jeder Besucher dran vorbeiläuft, oder es gehört ins Mittelschiff, ist viel zu versteckt da im Winkel.
Nee,
Was?
wir hatten schon diesen Ort im Grunde festgelegt, aber nicht explizit die Brigittenkapelle oder eine Beschränkung auf die Kapelle, sondern wir hatten gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das Atrium unter möglicher Einbeziehung der Brigittenkapelle. Ich glaube,
Okay.
so war es, ne?
Habe ich das richtig wahrgenommen, dass tatsächlich auch noch weitere bauliche Eingriffe kommen, dass im Fußboden oder an der Außenwand des Domes etwas installiert ist als Hinweis? Das würde mich auch noch interessieren, weil das sieht man natürlich auf den Bildern, die wir jetzt eingeblendet haben, so nicht.
Genau, also wichtig war mir auch, es ist zwar unter dem Dach des Domes sozusagen, aber mir war eine Außenwirkung durchaus sichtbar, weil man wollte das Mahnmal ja nicht im Keller verstecken, sage ich mal. Und deswegen bin ich mit meinem Entwurf direkt über eine Lichtleiste, die mitten in der Brigittenkapelle sozusagen eigentlich endet. Ich fange jetzt von hier aus an, weil wir haben das Bild halt von unten gerade. Und diese Lichtlinie, die führt das Treppenhaus rauf, was wir da rechts eben neben der Brigittenkapelle sehen. Und dann geht die Lichtlinie hinaus durch die Domfassade sozusagen an die Domfassade. Und da steht dann der Titel Memory, aufdecken und erinnern. Also das heißt, wir haben wirklich, und auch durch die Fenster, die ja von zwei Seiten sichtbar sind, die Fenster werden ja auch neu gemacht, haben wir eine relativ große Außenwirkung an der Ostfassade des Doms. Ich meine, das ist die eine Seite des Doms, und da ist das Memorial sehr vertreten, ja, sehr prominent vertreten, weil das ist Leuchtschrift. Also die wird in der Nacht leuchten und tagsüber auch gut sichtbar sein. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit ist auch ganz wichtig, dass man da nicht nur sagt, irgendwo da hier neben der Krypta oder wie auch immer oder neben dem Dom haben wir diesen Ort gefunden, sondern dass man tatsächlich auch den Mut hat, weil zu diesem, der Hahn, das ist eben interessant, der Hahn steht auch für Mut in der katholischen Kirche, ja. Und beide Seiten erweisen sich hier als sehr mutig, sowohl die Kirche, indem sie uns diesen Ort gibt, der sehr prominent ist eigentlich, und die Außenfassade ja bespielen lässt, als auch die Vertreter und die Betroffenen im Allgemeinen, weil die ja ihre eigenen Geschichten in diesem Memorial auch preisgeben. Ja, also es ist von beiden Seiten wahnsinnig mutig. Das kann man nicht genug betonen. Das ist nicht irgendwie.
Möchte ich gerade mal anknüpfen, Herr Harnisch, was Mut, das Thema Mut betrifft. Sie machen immer wieder auch geltend, dass man bedenken muss, welche Wirkung so ein Denkmal auf die Betroffenen selbst haben könnte. Es ist ja so, dass da natürlich auch solche, sag mal, wenn es ins kulturelle Gedächtnis gehoben wird und öffentlich und man den Mut hat, auch Dinge sichtbar zu machen, kann es natürlich immer auch sein, dass es Retraumatisierungen auslöst. Und jetzt ist natürlich die Brigittenkapelle, wenn ich das richtig sehe aus Entfernung, ich war, seit die Nachrichten kamen, ich war lange nicht in Paderborn, aber es ist ja tatsächlich ein Ort, an dem oder über dem tatsächlich auch Missbrauch begangen wurde, im Paderborner Domchor. Ist das korrekt? Das ist quasi einfach nur ein Stockwerk drüber, oder das ist eben, das zerreißt mir das Herz, wenn ich mir das vorstelle, dass man im Grunde genommen fast an den Ort des Geschehens auch zurückgeht und auch damit natürlich etwas aufdeckt, nochmal in einem ganz anderen Sinn als durch diese Kärtchen. Gab es da Störgeräusche oder Widerständigkeit? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das einfach glatt durchlief und dass es das nicht einfach auch eine wahnsinnige Überwindung kostet, sich dann zu so einem Konzept bereit zu erklären.
Ja, also da sprechen Sie jetzt vor allem meine persönliche Befindlichkeit an. Ich glaube, es war bei vielen Betroffenen jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt, weil der Missbrauch ja an den unterschiedlichsten Orten war. Bei mir hat es tatsächlich da im Domchor, der Übungsraum ist direkt darüber, die Krypta ist direkt daneben, die Sängerkanzel, das sind alles Tatorte. Und ich habe das tatsächlich geschafft. Ich habe gemerkt, wie schwer mir das fiel, da diese Räume in Augenschein zu nehmen. Aber da wollte ich dem Ganzen nicht im Wege stehen, musste mich bewegen und habe dann mit therapeutischer Hilfe so eine Konfrontationstherapie gemacht. Das heißt, bin mit meinem Therapeuten durch die Räume, durch die Tatorte gegangen. Und dann war es nicht mehr so schlimm. Und ich konnte damit den Gedanken verknüpfen, halt zu sagen, okay, das erinnert jetzt auch an die Taten, die auch unter dem Dach des Domes stattgefunden haben. Man kann das ja nicht wegdiskutieren. Und ich bin jetzt nicht der Einzige aus dem Domchor, Zu meiner Überraschung hat sich ein Mitsänger in der letzten Woche gemeldet, der auch von dem Täter missbraucht worden ist. Also insofern, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und dann ist vielleicht das sogar ein Zeichen, an der Stelle hier ein Mahnmal zu setzen, die eben jemand aus dem Dunkelfeld holt. Dass das jetzt so ad hoc mit dem Mahntag und mit dem Gedenktag und dem Mahnmal-Umsetzung gelungen ist, ist ein großer Erfolg. Und wenn wir nur einen Menschen erreicht haben, denke ich, haben wir gemeinsam da viel auf den Weg gebracht. Insofern, ja, das macht für mich jetzt auch noch mehr Sinn, dass dieses Mahnmal direkt in der Nähe eines Tatortes oder mehrerer Tatorte steht.
Kann ich Ihnen gerade gar nicht sagen, wie viel Respekt ich davor habe, dass Sie das so angegangen sind und auch so offen darüber reden. Jetzt möchte ich
Vielleicht
nochmal
noch einen Satz. Umso mehr hat mich beeindruckt am Ende, dass die Jury zu einer einstimmigen Beschlussfassung gekommen ist. Es hat da keine Kampfabstimmungen und Entwürfe gegeben. Zwischendurch habe ich natürlich mal den Gedanken gehabt, oh, werden wir jetzt als Betroffene überstimmt. Das wäre möglicherweise ein Wermutstropfen gewesen, den hätten wir dann wahrscheinlich auch geschluckt, weil es ja ein demokratischer Prozess war. Aber so sind wir hier. Ich will nicht sagen, nochmal besonders gut dabei weggekommen, aber so können wir die Vorstellung auch anderen Betroffenen viel besser erklären, wenn wir sagen, das ist unser primäres Produkt, das ist unser Gedanke und das nehmen auch viele Betroffene jetzt an, um zu sagen, wir finden uns da wieder.
Das ist, wenn ich da kurz nochmal dazulegen darf, was Sie gerade sagen, ist wirklich eine wichtige Sache. Als Learning sozusagen würde ich sagen, wenn andere Einrichtungen, Institutionen oder Diözesen nochmal so einen Prozess gehen würden, das haben wir uns tatsächlich vorher nicht bewusst gemacht oder ich jedenfalls habe nicht darüber nachgedacht. Es kann bei so einer Jury natürlich sein, dass eine Abstimmung am Ende so ausfällt, dass die betroffenen Vertreter eine Minderheit bilden. Und das wäre natürlich im Sinne des Ganzen überhaupt nicht zielführend oder gut oder auch überhaupt nicht vertretbar. Das haben wir uns tatsächlich vorher nicht überlegt und wir haben im Prozess selbst aber auch dann gespürt, dass wir hier eine Einstimmigkeit, dass der Jury brauchen, damit das Thema aus den verschiedenen Perspektiven angemessen auch in dem Mahnmal also ausgedrückt werden kann. Da bin ich sehr froh drüber. Aber das ist ein Punkt, den haben wir uns vorher nicht überlegt. Das kann natürlich bei so einem demokratischen Prozess, wie Herr Hanisch gesagt hat, passieren. Und das wäre nicht gut.
Danke nochmal auch für diesen Hinweis. Wir kommen langsam zum Ende. Ich werde in ein paar Minuten dann noch einladen, Fragen zu stellen in die Runde der Teilnehmenden. Aber ich möchte vorher noch eine Sache ansprechen. Herr Hanisch, in unserem Vorgespräch haben Sie einen Satz gesagt, der mir seitdem keine Ruhe lässt. Da ging es um die Frage, dass das Mahnmal in die Öffentlichkeit wirken soll. Da sagten Sie, so wie es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen, so kann man auch sagen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu missbrauchen. Sie spielen damit auch das Phänomen der Bystände an, die bei den Verbrechen eine sehr hilfreiche Rolle spielen können, wenn sie quasi im vermeintlich geschützten Raum, wo der Täter sein Unwesen treibt, dann sich zeigen und Öffentlichkeit sichtbar machen. Sie können aber auch eine ganz fatale Wirkung entfalten, die in Richtung Mittäterschaft geht, wenn sie schweigen und dadurch quasi den Taburaum um die Tat herum mit stabilisieren. Wie glauben Sie, kann dieses Mahnmal dazu beitragen oder warum triggert es vielleicht besonders oder löst besondere Effekte aus, die in die Richtung gehen, da das gesellschaftliche Bewusstsein so zu schaffen, dass oder so zu entwickeln, dass Menschen in so einer Rolle einfach künftig wissen, was sie zu tun haben?
Also dieses Hinschauen des ganzen Dorfes, dieses Verhindern, dieses Mitmachen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und das gelingt ja nur, wenn die breite Öffentlichkeit mitmacht. Sexueller Missbrauch ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wir wissen heute aus verlässlichen Untersuchungen, jeder siebte Mensch hat sexuelle Gewalterfahrung. Und dann ist das gar nicht so weit weg. Ich habe solche Erfahrungen auch gemacht, wenn ich Vorträge im Priesterseminar gehalten habe oder ähnliches, dass dann plötzlich jemand getriggert war, mich abends um 23 Uhr anrief. Also, das ist gar nicht so weit weg von uns, ne? Wenn man mal richtig hinguckt, man sitzt mit mehreren Leuten an einer Tafel und zählen sie mal ab, jeder siebte, und dann werden sie sehr schnell merken, oh, so weit ist das Thema gar nicht weg. Wenn wir diese Herausforderung begreifen und ein Stück dazu beitragen können, dass dieses Thema aus der katholischen Kirche heraus in die gesamte Gesellschaft wirkt, dann ist das, glaube ich, mehr als wir überhaupt erreichen können, wenn wir den Anstoß geben, wenn wir zum Nachdenken, zum Denkmal, Gedanken zurückkommen, aber zum Mitmachen, das Machmal, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass sich alle der Gefahren bewusst sind und dass wir insbesondere die Schwächsten, die Kinder schützen.
Christoph, damit nochmal zu dir. Diese Schwere, die in dem Thema liegt, ist das künstlerisch eher ein besonderes Motiv, ein Stachel, der was auslöst, oder ist das eher ein Hemmnis? Ich kann mir vorstellen, dass es dich emotional fast zerreibt zwischen den Dimensionen, die so etwas hat. Und ich habe ja auch gesagt, als ich es gehört habe, dass du mit Memory-Kärtchen arbeitest, ob das nicht zu salopp ist für so ein Thema. Aber wie gehst du mit diesen Fragen um? Machst du das nächtelang mit dir selber aus oder gehst du in den Dialog?
Also ich glaube, man muss es auch sehr professionell angehen, weil wenn man sich zu sehr darauf einlässt, dann wird es vielleicht sehr subjektiv, oder es gab ja hier so viele Ebenen, die sind ja jetzt mit dem Thema und mit dem, was beide Seiten, also sowohl Domkapitel als auch betreffenden Vertretungen hier aussagen wollen, gar nicht abgedeckt, weil wir sind ja hier in einem historischen Raum. Also wir müssen die Denkmalpflege mit einbeziehen. Wir haben so und so viel Sachen noch nebenher. Und wenn man sich ganz stark auf die Arbeit konzentriert und einfach wirklich alle Seiten anhört und sagt, wie komme ich zu irgendeiner Lösung? Ich sag ja, ich brauchte vier Wettbewerbsideen vorher, bis ich da war, wo ich dann am Schluss sagte, das gebe ich ab, ja, das ist meine Abgabe. Und mit dem Memory, natürlich, ich habe das ja auch kommuniziert in meinem engsten Bekanntenkreis, da kam natürlich sofort das genau, was du jetzt auch gesagt hast, das ist es nicht zu harmlos mit dem Spiel, weil ich bin eigentlich draufgekommen durch dieses Aufdecken und Erinnern, weil das ist genau dieses Spiel, und in dem Spiel sind die Kinder den Erwachsenen haushoch überlegen. Im perfiden Missbrauch sind die Erwachsenen den Kindern haushoch überlegen. Und eigentlich ist das ja so eine Gegenstellung. Ja, hier sind die Kinder den Erwachsenen voraus. Ja, und ich habe das natürlich kommuniziert mit den Vertretern der Betroffenen, habe gesagt, wie seht ihr das eigentlich? Ist es für euch eine Verniedlichung des Themas und so weiter? Da kam ganz das Gegenteil. Sonst hätte ich es auf gar keinen Fall gemacht. Also natürlich ist es vielleicht ein waagehaltiger Vorschlag gewesen, aber die Reaktion, die mir entgegengetragen wurde von den Betroffenen, die war eigentlich so, dass man das machen darf. Und wir machen das ja nicht salopp als Spiel, wir machen das ja tatsächlich in einer Ernsthaftigkeit, die einen ja dann wahrscheinlich auch sehr betroffen machen wird, weil unter den Karten ist eben nicht der Ball, ja, oder nicht das Pferdchen, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Und ich glaube, wir hoffen, dass es funktioniert, aber ich glaube, es wird funktionieren. Und diese Inhalte, die so sensibel sind, die liegen ja auch nicht bloß da. Man muss ganz gezielt die aufdecken und dann liest man sie oder man lässt sie wieder fallen, die Karte, und dann dreht sie sich wieder um. Also, und das ist alles in diesem Schutzraum der Kapelle. Er ist nicht draußen irgendwie öffentlich auf einem Platz irgendwo. Also ich glaube, das wird funktionieren.
Ja. Das heißt aber auch, um den Bogen zu vorhin zu schlagen, das ging nur, weil du vor Abgabe mit den Betroffenen reden konntest und solche Dinge auch
durftest. Sehr hilfreich. Das war sehr hilfreich, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich mit der Idee nicht in den Wettbewerb getraut.
Das spricht natürlich nochmal auch sehr für das Design des Prozesses, das offenbar von Anfang an da sehr transparent aufgestellt war. Jetzt haben wir 5:05. Dann würde ich tatsächlich eine Schlussrunde einleiten, nochmal mit Ihnen allen dreien. Letzte Woche wurde der vom Papst Franziskus eingerichtete Gebetstag für die Betroffenen sexuellen Missbrauchs begangen. Deshalb hatten ja auch Sie im Erzbistum Paderborn diese Podiumsdiskussion am Vorabend. Das ist immer rund um den 18. November, wie es die Deutsche Bischofskonferenz festgelegt hat, der ja zugleich der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch ist. Also das ist immer so eine Marke, eine Wegmarke im Jahreskreis, wo man sicherlich zurück und nach vorne schaut. Meine Schlussfrage an Sie alle drei wäre, was ist Ihr Wunsch, was sich zum Gebetstag 2026, also in knapp einem Jahr, verändert haben sollte? Ein konkreter Markstein, wo man in dem Jahr nochmal drauf gucken kann, ob das so geschehen ist. Wer möchte anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich würde gar nicht sagen, was ich verändert haben sollte. Ich hoffe einfach, dass sich der Weg, jetzt unser konkreter Weg hier in Paderborn, weiterentwickelt hat, gut weiterentwickelt hat im Miteinander und gleichzeitig in der Ernsthaftigkeit, im Ringen auch, und dass das Mahnmal dann im nächsten Jahr tatsächlich auch da ist und uns nochmal eine neue Qualität unseres Ringens um die Aufarbeitung und um den Betroffenen gerecht zu werden und gleichzeitig die Möglichkeiten, die wir als Erzbistum da haben, realistisch zu sehen und so. Dass wir auf diesem Weg, der wirklich nicht einfach ist, einfach gemeinsam gut weitergehen. Das würde ich mir erhoffen. Keine Veränderung in dieser Hinsicht.
Dankeschön.
Schließe mal da an. Die Hoffnung bleibt, dass die Ziele, die wir mit dem Mahnmal anstreben, erreicht werden, dass es angenommen wird von der Bevölkerung, dass die Botschaften ausstrahlen und Wirkung entfalten. Natürlich auch der nächste Meilenstein, dass wir mit der veröffentlichten Studie in konstruktive Dialoge kommen, dass Themen als solche, die kritisch sein mögen oder die vielleicht für manche unglaublich klingen werden, doch zu Diskussionen führen und letzten Endes zu mehr Anerkenntnis auch und zum Bekennen. Das wären so die Hoffnungen, die ich verbinde, weil Menschen Hoffnung brauchen.
Herzlichen Dank, Christoph.
Ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich gar nicht sicher war, dass ich bei dem Wettbewerb mitmachen wollte. Also meine erste Reaktion war ja eigentlich Ablehnung. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das alles jetzt erleben durfte auf diesem ganzen langen Weg, weil es ist ein langer Weg. Das Memorial hat sich auch leicht verändert. Und mein Wunsch wäre eben, dass es tatsächlich auch angenommen wird, ja, auch von, sage ich mal, nicht nur jetzt den Seiten, die es direkt betrifft, sondern auch von der Gesellschaft als solches, dass man es nutzt, auch als Chance, sich zu informieren, weil es wird natürlich auch Informationen bieten, die sich auch jährlich wechselt. Und eine Annahme, eine Diskussion darüber kann ruhig kontrovers sein, aber ich glaube, das ist, was ein Kunstwerk am Ende dann auch liefern kann, oder? Das ist der Beitrag eines Kunstwerks, der gesellschaftliche, der in dem Fall auch politische Kontext, dass der angenommen wird und dass der dann auch vielleicht anregt und einfach ein noch größeres Bewusstsein schafft als einfach ein noch der hundertste Artikel über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Also ich glaube, es ist schon nochmal eine ganz andere Ebene, die man mit dieser Kapelle dann anspricht beim Besucher.
Ja, vielen Dank Ihnen dreien für diese Schlussstatements, aber auch für die vielen Gedanken und das offene Gespräch in der gesamten Stunde. In mir reift gerade der Entschluss, dass wir vielleicht mit der Akademie hier mal eine Exkursion nach Paderborn machen, wenn das Mahnmal mal besteht und auch damit zur Etablierung beitragen. Vielleicht kann uns ja sogar unser Kardinal als Reiseleiter zur Verfügung stehen. Er kennt die Stadt ja ausgezeichnet. Ja, also nochmal danke in die Runde, danke auch in die Teilnehmerschaft. Wahrscheinlich morgen ist das Audio zu diesem Gespräch dann auch online, falls Sie es weiter empfehlen möchten an Menschen, die jetzt nicht dabei sein konnten. In 14 Tagen gibt es die letzte Folge dieses Jahres. Da sind Abt Johannes Eckert und Schwester Katharina Ganz hier, um mit mir darüber zu reden, wie wir die Minuszeichen der Zeit, das viele Negative, das gerade in die Weltlage dominiert, deuten können, im Sinne, die Zeichen der Zeit zu deuten. Danke vor allen Dingen aber nochmal Ihnen drei für diese Stunde heute am Mittag. Und ich, ja, freue mich, dass wir uns begegnet sind und bin sicher, es war nicht das letzte Mal.
Viele Grüße
Dankeschön.
nach
Danke.
München.
Ja, vielen
Tschüss.
Dank.
Sehr.
Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.